Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier in der Christuskirche und zu Hause an den Endgeräten. Ich freue mich, dass wir heute auch wieder hier Gottesdienst feiern dürfen in unserer schönen Christuskirche. Das Wort für die kommende Woche steht im 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen nun singen das Lied Nummer 24, die Strophen 1 bis 4. Erste Lesung, die alttestamentliche Lesung, steht im ersten Buch Mose, Verse Entschuldigung, jetzt war ich ihm in der Zeile verrutscht. Mose 1, die Verse 24 bis 31. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über das Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Wir wollen beten. Herr, lass das Böse geringer werden und das Gute umso kräftiger sein. Lass die Traurigkeit schwinden und Freude um sich greifen. Lass uns annehmen und geben können und einander behilflich sein. Lass die Missverständnisse aufhören und die Enttäuschten Mut gewinnen. Lass die Kranken Trost finden und die Sterbenden deine Erbarmung. Lass uns wohnen können auf Erden und die Ernten gerecht verteilen. Lass Frieden unter den Menschen sein, Frieden im Herzen rund um die Welt. Amen. Setzt euch gern. Wir wollen nun singen aus dem Gesangbuch, das Lied Nummer 247, die Strophen 1 bis 3. Thank you.
Die neutestamentliche Lesung steht im Kolosser 3, die Verse 5 bis 17. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Und um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch nicht darin lebtet. Nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Nicht-Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten Gottes, herzlichen Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe regiere eure Herzen und seid dankbar. Lasst die Worte Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn, im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Und nun dürfen wir auf die Predigt hören.
Ja, ihr Lieben, wir hatten am vorletzten Sonntag hier unseren ersten Predigtschnack und da kam dann so ein bisschen der Gedanke heraus, eigentlich müsste man mal überhaupt über das Ebenbild Gottes, also der Mensch als Bild Gottes, etwas in der Predigt hören. Ja, das haben wir dann aufgegriffen und darüber hören wir heute was. Also wir werden nicht eins zu eins jetzt den Text der neutestamentlichen Lesung aus dem Kolosserbrief hier durcharbeiten, das wäre auch viel zu langweilig. Wir hören etwas über das Ebenbild Gottes. Und Thomas hat das ja vorhin in der ersten alttestamentlichen Lesung ja schon vorgelesen, hat ja aus dem Schöpfungsbericht uns vorgelesen, wie Gott denn den Menschen geschaffen hat. Ich habe hier eine andere Übersetzung, ich habe die Hoffnung für alle und würde euch gerne mal einen Satz daraus, den entscheidenden, noch einmal vorlesen. Da heißt es dann, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Also der Mensch als Abbild Gottes. Ja, wenn ich denn mal so rumgucke, da gibt es doch ganz viele verschiedene Hautfarben und ganz viele verschiedene Augenfarben bei den Menschen und viele verschiedene Haarfarben. Einige tragen noch das ihre dazu bei und verändern sie. Dann gibt es große Menschen und kleine, dicke und dünne, Und das alles soll Abbild Gottes sein? Ja, geht denn das? Ich kann euch beruhigen, es geht nicht um Äußerlichkeiten beim Abbild Gottes. Ich habe euch da so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt, gebe ich ja zu. Nein, beim Abbild Gottes geht es darum, um das Wesen Gottes. Also der Mensch soll das Wesen Gottes widerspiegeln, die Liebe, die Gott hat. Darum geht es. Ja, aber wenn ich dann sage, okay, so hat Gott den Menschen geschaffen und so ein bisschen weiter blätter in der Bibel, gar nicht so ganz weit, dann höre ich und lese ich da etwas über eine verbotene Frucht, über eine Schlange, Adam und Eva. Ihr kennt die Geschichte alle. Der Sündenfall. Der Mensch aß von der verbotenen Frucht und hat das Vertrauen Gottes missbraucht. Das Ergebnis ist auch allen bekannt. Er flog raus aus dem Paradies. Okay, wenn ich mir dann sage, gut, das haben die beiden ja verbockt, nicht? Aber wenn ich mir dann überlege, was ist denn nun mit der Ebenbildlichkeit Gottes? Wenn die da nun rausgeflogen sind, sind sie dann auch nicht mehr das Ebenbild Gottes und können es von Generation zu Generation weitergeben? Ist dieses Ebenbild dann verloren? Ja, da kann ich euch auch wieder beruhigen. Nein, ist es nicht. Also der Kern des Ebenbildes bleibt erhalten. Es ist beschädigt, natürlich. Es ist verzerrt, tiefgehend verzerrt, kann man sogar sagen. Es ist gestört. Denn der Mensch spiegelt Gottes Wesen ja nicht mehr so rein wider, so eins zu eins, wie es vor dem Sündenfall war. Auch Paulus hat das schon mal verglichen mit einem antiken Spiegel. Also nicht den Spiegel, den wir heute kennen, sondern so ein antiker Spiegel aus Metall, wie es früher gab, der blind war, zerkratzt und verbeult. Man konnte da hineingucken und, naja, so ein bisschen was noch erkennen, aber alles verzerrt und undeutlich. Aber der Kern dieser Ebenbildlichkeit Gottes, der ist erhalten geblieben. Nicht mehr so, wie er vorher war. Unser Kirchenvater John Wesley nannte diese Erhaltung die vorlaufende Gnade Gottes. So die Geschichte der Ursprung. Und dann stellt sich doch die Frage, ja, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zu der Ebenbildlichkeit? Deswegen habt ihr eben gelesen, zurück zu Gottes Ebenbild. Wie kommen wir denn da wieder hin in diesen Zustand vor dem Sündenfall? Haben wir da eine Chance oder sind wir auf Gedeih und Verderb irgendwie allem ausgeliefert? Auch da kann ich uns beruhigen. Ja, wir kommen wieder zurück. Zwei Schritte sind notwendig, die wirklich nacheinander passieren müssen. Der erste Schritt ist die Neugeburt oder Wiedergeburt. Manche sagen auch Rechtfertigung dazu. Und der zweite Schritt ist die Erneuerung des Menschen. Man kann sie auch Heiligung nennen. Und Gott selbst ist derjenige, der uns ja wirklich dabei geholfen hat. Denn er ist es ja, der seinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn, uns gegeben hat, damit er unsere Sünden aufnimmt und uns errettet. Paulus hat das übrigens im Kolosserbrief auch geschrieben, ein bisschen weiter vorne im ersten Kapitel. Da hat er gesagt, Jesus Christus ist das perfekte und das makellose Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ja, also so wie es vor dem Sündenfall ja auch Adam und Eva waren, ist es Jesus Christus heute noch. Und wenn man sich so an die Worte von Jesus erinnert, dann wird das auch deutlich. Er sagte doch auch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Klar, unverzerrt. Oder der Vater und ich sind eins. Also ein völliges Ebenbild. Aber wie kommen wir jetzt dann zu einer notwendigen Neugeburt mit Christus? Das ist ganz einfach. Einfach alleine durch den Glauben an Jesus Christus werden wir mit Christus verbunden. Und durch diese Verbindung mit Christus werden wir aus lauter Gnade durch Gottes Geist neu geboren. Ein neuer Mensch. Und wir werden in dieses Urbild, in dieses Ebenbild Christi hineinversetzt. Und durch unsere Neugeburt treten wir dann auch wieder in Beziehung zu Gott, die ja mit diesem blöden Sündenfall damals zerstört wurde. Aber durch die Neugeburt treten wir in Beziehung zu Gott. Also ich stelle mir das so vor, wir werden mit Gott verkabelt. Der kann mit uns wieder in Beziehung treten. Paulus hat das etwas anders beschrieben. Thomas hat es uns eben vorgelesen. Paulus sagt, die Neugeburt ist so, als ob wir einen alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ablegen und einen neuen Menschen anziehen. Meint nichts anderes als Neugeburt. Paulus verwendet nur ein anderes Bild. Und jetzt ganz wichtig, ihr Lieben, die Neugeburt klingt ein bisschen blöd, aber diese Neugeburt ist die unbedingte Voraussetzung dafür, dass Gott in Beziehung zu uns tritt und uns erneuert. Ohne dass wir vorher neu geboren werden, also sprich ohne den Glauben an Jesus Christus, passiert das alles nicht. Denn im Kolosserbrief, was Thomas uns eben vorgelesen hat, heißt es im wirklich zentralen Vers 10, dass es der Gläubige den neuen Menschen angezogen hat, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Und diese Neugeburt wird von unserem Kirchenvater John Wesley die rechtfertigende Gnade genannt, also die Rechtfertigung. Gott macht einen neuen Menschen aus uns. Und der zweite Schritt, ihr Lieben, nach der Neugeburt ist die Erneuerung oder die Heiligung. Also sprich, wir werden immer mehr Stück für Stück zum Ebenbild Gottes, also zum Wesen Gottes erneuert. Und das ist jetzt aber kein so spontanes Ereignis, wie gesagt, du bist erneuert, sondern das ist ein langwieriger Prozess. Man kann sagen, ein lebenslanger, ein dynamischer Reifungsprozess, der uns begleitet. Denn Gottes Geist, wir haben eben gesagt, erwecke und belebe uns, haben wir gesungen. Gottes Geist wirkt täglich in uns, jeden Tag. Ich möchte euch noch einmal aus der Hoffnung für alle diese zentrale Stelle im Kolosserbrief vorlesen. Das ist der Vers 10, nur ein Vers. Paulus schreibt da, jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Also die Neugeburt. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nachdem er euch geschaffen hat. Die Erneuerung, beständig, Stück für Stück, Tag für Tag. Und so habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Also so erfahren wir durch diese Erneuerung, was Gottes Wille für uns eigentlich ist. Und im Römerbrief, auch da noch bitte einen Satz, bezieht Paulus das Ganze auf Jesus Christus. Denn der ist uns vor Augen gesetzt. Wen Gott nämlich auserwählt hat, schreibt er, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Also wir sollen dem makellosen Abbild Gottes, Jesus Christus, ähnlich werden. Wir sollen im Denken, im Lieben und im Handeln Jesus immer ähnlicher werden, Tag für Tag, damit wir wieder das werden, wozu der Mensch ursprünglich mal geschaffen wurde. Nämlich ein lebendiges Abbild der Liebe Gottes in dieser Welt. Und je besser wir Gott durch den Heiligen Geist kennenlernen, desto mehr werden wir Gottes Wesen ähnlicher. Und dieser blinde Spiegel, dieser Antike, von dem ich vorhin sprach, dieser blinde Spiegel, der wird durch Gottes Gnade Stück für Stück immer mehr flach geklopft und poliert. Und irgendwann können wir immer mehr Gott darin erkennen. Das Ziel dieses Prozesses der Erneuerung, das ist die Vollkommenheit der Liebe. Unser Herz ist dann so von der Liebe erfüllt, dass es von der Liebe zu Gott und zum Nächsten, dass kein Raum mehr für böse Absichten besteht. Wer mir ab und zu mal zugehört hat, der hat vielleicht noch in Erinnerung, dass ich immer wieder davon gepredigt habe, lasst Jesus in euer Herz hinein, damit sein Licht euer Herz erfüllt und dann ist für böse Absichten und für böse Dinge kein Platz mehr da. Kurze Zusammenfassung von eben, die Neugeburt, die schenkt uns Menschen die verlorene Beziehung zu Gott wieder. Und ab diesem Moment, und wirklich erst ab diesem Moment, nicht vorher, arbeitet Gott Tag für Tag durch seinen Geist in uns an der Erneuerung, wie ein Bildhauer. So lange, bis wir, also die Kopie, mit dem Original Christus vollkommen übereinstimmt. Wenn wir diese Verbindung der Neugeburt nicht hätten, würde Gott noch nicht einmal angefangen haben zu arbeiten. Darüber müssen wir uns wirklich im Klaren sein. Und lieber Herr Stanislav, wir machen jetzt eine Pause und würden dabei gerne singen Immer mehr, das Lied aus dem Himmelreich Nummer 204. Es wird über den Beamer angezeigt. Ich finde, dieses Lied immer mehr beschreibt ganz deutlich diesen Erneuerungsprozess. Jeden Tag immer mehr, immer ein bisschen weiter, Stück für Stück. Ja, und wie bei allen Predigten, die ihr von mir so kennt, was hat das mit uns heute zu tun? Woran merke ich jetzt eigentlich, dass Gott in mir wirkt, dass er mich erneuert? Und das, ihr Lieben, merkt man im Alltag. Und dieser Alltag, der beginnt im Kopf. Und diese Verwandlung, diese Erneuerung, die wird darin doch spürbar, dass ich plötzlich Personen oder auch Situationen ganz anders bewerte, als ich es vorher getan habe, weil ich den neuen Menschen so Stück für Stück weiter anziehe. Ich denke mal, ein konkretes Beispiel oder konkrete Beispiele helfen einem da weiter. Ihr könnt euch vorstellen, ihr seid mit dem Auto unterwegs auf der Autobahn und plötzlich steht ihr am Ende eines Staus. Das an sich ist schon nicht ungewöhnlich, aber auch nicht gerade schön. Und dann gibt es da vor einem jemanden, der mal rechts fährt, dann nach links rüber wechselt, dann ist rechts wieder mehr Platz, dann geht es da schneller, er wechselt wieder zurück, er wechselt ständig die Spur. Ich kenne das von mir, da hat man dann so einen Hals. Und das Einzige, was dann vielleicht auch noch aus dem Mund rauskommt, ist der Idiot oder Ähnliches. Oder aber, wenn man in der Familie, in der Partnerschaft ist und die Partnerin oder der Partner machen einen Fehler. Oder auf der Arbeit, die Kollegin oder der Kollege machen einen Fehler und dann kommt, oh, schon wieder. Sowas kommt dann vielleicht raus. Aber wenn ich die Erneuerung in mir spüre, wenn ich Gottes Wirken spüre, dann merke ich plötzlich, dass ich diese Situation durch die Brille der Gnade ansehe. Dann kommt mir vielleicht in den Sinn, der arme Mann auf der Autobahn oder die arme Frau hat vielleicht keine Zeit oder weiß es nicht besser. Oder aber ich weiß, merke, ja, Fehler passieren halt, ne? Eine andere Situation, in der ich so etwas merke, wie Gott wirkt, ist, wenn ich in Konflikte gerate. Kennt ihr das auch, dass man in so einem Konflikt ist und eigentlich, oh, den sitzen wir jetzt mal aus. Oder die andere Reaktion ist, absolute Gegenwehr. Ich war das nicht, ich habe damit gar nichts zu tun. Ja, wenn aber Gott in uns wirkt, dann merken wir ganz schnell, dass wir vielleicht etwas mit aktiver Vergebung zu tun haben. Wenn ich so einen Konflikt habe und auch vielleicht wirklich keine Schuld habe, aber ich kann aktiv vergeben und kann diesen Konflikt vielleicht dadurch ansprechen und lösen. Und ich kann aktiv vergeben, weil Gott uns selbst vergeben hat. Thomas hat es uns eben vorgelesen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt doch auch ihr. Da haben wir wieder ein Stück mehr vom Wesen Gottes in uns. Und das sind viele Dinge mehr. Ich merke so ein Wirken Gottes daran, dass ich vielleicht mal dem Nachbarn helfe, obwohl er mich gar nicht so sehr darum gebeten hat. Ich sehe es einfach. Oder einsamen Menschen zuhöre, ihnen mein Ohr leihe. Oder einfach mit anderen Menschen fair und ehrlich umgehe. Im Beruf, im Privatleben, wie auch immer. Ihr Lieben, unser Denken und unser Handeln wird dann aktiv vom Maßstab Jesu Christi geleitet. Ich habe seit Jahren dieses Armband um. Darauf sind 4 Buchstaben verzeichnet oder eingraviert. WWJD. What would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Ich frage mich dann in manchen Situationen wirklich, ey, was würde Jesus jetzt eigentlich machen? Und werde dann vom Denken und vom Handeln Christi geleitet. Und im Alltag vollzieht sich so eine Erneuerung, so ein Stück für Stück immer mehr von Gottes Wesen, eigentlich in 2 Schritten. So wie Paulus es ja auch schon beschrieben hat, das alte Ego, mein alter Mensch, der stirbt langsam ab. Das merke ich dann daran, dass ich vielleicht das ein oder andere Mal schon mal erkenne, hey, da warst du aber ganz lieblos oder egoistisch hast du da gehandelt. Und ich bringe diese Erkenntnis und bekenne es zu Gott und bekenne es vor Gott, wäre mir früher vielleicht nie aufgefallen. Und der zweite Schritt ist schon das Aufstehen im neuen Leben. Da lasse ich mich doch von Gottes Geist erfüllen und meine Handlungen oder meine nächsten Schritte, die mache ich dann im vollen Vertrauen auf Gottes Kraft und nicht, weil ich alles durchgeplant habe bis zum Exzess. Und daraus resultiert dann auch, dass wir ganz bewusst nach Gott suchen, weil Gott eben diesen Prozess mit uns, diesen Erneuerungsprozess ja durchführt, durch seinen Geist. Und da suchen wir ja ganz bewusst die Nähe zum Original und nicht zu irgendeiner Kopie, von dem wir uns dann auch prägen lassen. Und das passiert meistens nicht so ganz isoliert, für mich zu Hause im stillen Kämmerlein, denn das passiert doch hier, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde mit anderen. Da kann ich mich austauschen mit anderen Christen. Ja, man reibt sich auch mal aneinander, natürlich. Aber aus solchen Reibungen lernt man, korrigiert sich und lernt auch gemeinsam dann und wächst gemeinsam. An all diesen Zeichen, das waren ja nur Beispiele, aber an allen diesen Zeichen, da merken wir doch, wie Gott in uns arbeitet. Das sind Veränderungen. Man muss einfach nur mal zurückblicken. Und John Wesley, der hat dazu auch noch betont, dass diese Heiligung nicht ganz so passiv geschieht. Ich kann mich nicht zurücklehnen und sagen, so Gott, nur erneuere mich mal. Das funktioniert nicht, sondern ich muss aktiv daran teilhaben und mich aktiv in den Gnadenstrom Gottes stellen. Ich muss aktiv seine Gnadenmittel nutzen. Und da sind zwei ganz besonders wichtig. Das eine heißt Frömmigkeit üben, das andere heißt Barmherzigkeit üben. Ich erzähle euch nichts Neues hier. Zu der Frömmigkeit gehört das Gebet, persönlich zu Hause, in der Gemeinschaft, hier in der Kirche, egal. Es gehört das regelmäßige Lesen der Bibel dazu, das Fasten gehört dazu, fällt mir sehr schwer, und ganz besonders und ganz wichtig ist die häufige Teilnahme am Abendmahl, an der Gemeinschaft Christi. Und Barmherzigkeit, das ist die praktische Nächstenliebe. Also Hungernde speisen, Kranke besuchen, sich für Unterdrückte einsetzen. So hat Wesley es mal in Kurzform formuliert. Gestattet mir noch einen ganz kleinen Exkurs. Ich weiß, Thomas, es ist lange heute. Gestattet mir noch einen ganz kleinen Exkurs, den Exkurs der Feindesliebe. Ich möchte mit einem Mythos aufräumen. Viele stellen sich doch die Frage, soll ich meine Feinde eigentlich lieben, so wie Jesus es gesagt hat, weil sie auch Ebenbilder Gottes sind? Ich möchte euch einmal nochmal die Stelle aus dem Matthäus-Evangelium vorlesen. Jesus sagte, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen, und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Also, soll ich jetzt meine Feinde lieben, weil auch sie eben Bilder Gottes sind? Ganz ehrlich, so eine Begründung, so eine Verknüpfung gibt es im Neuen Testament nicht. Nicht, weil unser Feind als Ebenbild Gottes so besonders wertvoll ist, sondern weil wir als Ebenbild Gottes so handeln, wie es Gottes Wesen entspricht. Deswegen lieben wir unsere Feinde. Denn Gott hat doch seine, wie ich es eben vorgelesen habe, Gott versorgt auch seine menschlichen Feinde, also die Bösen und Gottlosen. Auch über ihnen scheint die Sonne, auch über ihnen lässt es regnen. Also auch seine Feinde versorgt Gott mit dem Lebensnotwendigen. Und wenn wir unsere Feinde lieben, dann machen wir das doch deswegen, weil wir Gottes Wesen hier widerspiegeln wollen und nicht, weil sie so besonders wertvoll als Ebenbild sind. Die Feindesliebe ist jedoch das Werkzeug, das die eigene Gottes-Ebenbildlichkeit, unsere Ebenbildlichkeit mit Gott sichtbar macht. Lasst mich noch einmal ganz kurz diese Predigt zusammenfassen mit Worten von John Wesley. John Wesley hat gesagt, Gott vergibt dem Menschen nicht nur die Schuld, also Neugeburt, Rechtfertigung, sondern er heilt auch die zerstörte Natur des Menschen, Erneuerung, Heiligung. Das Ziel ist ein Mensch, der im Alltag ganz von der Liebe Gottes gesteuert wird und so das Ebenbild Gottes wieder klar in die Welt hineinspiegelt. Also ihr Lieben, lasst uns doch aktiv in den Gnadenstrom Gottes stellen und Gottes Gnadenmittel nutzen. Lasst uns den Glauben an Christus bezeugen, damit Menschen zum Glauben kommen und durch Gottes Gnade auch wieder neu geboren werden und seine gnadenvolle Erneuerung durch den Heiligen Geist erfahren können. Amen. Um wieder runterzukommen, singen wir jetzt unser nächstes Lied, In der Stille angekommen oder beten, im Himmelwald unter der Nummer 53. Wir singen die Strophen 1 bis 4 und es wird auch über den Beamer angezeigt.
Ihr wisst, Anne ist auf der jährlichen Konferenz mit Martin und es erreichte uns heute die Nachricht, dass Anne wieder die Dienstzuweisung für Lübeck bekommen hat. Dafür möchte ich eine Kerze anzünden. Ihr für Ihren Dienst alles Gute, Gottes Begleitung und Segen wünschen.
Ihr Lieben, ich möchte mit uns beten und wem es möglich ist, bitte ich, euch zu erheben. Guter und barmherziger Gott, wir haben vieles vor dir gebracht. Indem wir unsere Zunge benutzt haben für das gesprochene Wort, aber indem wir auch das eine oder andere still in unserem Herzen bewegt haben und auch das vor dich gebracht haben, Herr, auch wenn es hier nicht ausgesprochen wurde. Du weißt es und wir bitten dich ganz besonders, vielen Menschen Hilfestellung zu geben. Hilfestellung für Menschen, die jetzt großen Herausforderungen gegenüberstehen, die Herausforderungen haben, anderen beizustehen auf ihrem Weg und vielleicht nicht wissen, wie es weitergehen wird, die von dir Hilfe erfahren. Ich bitte dich, öffne du ihre Ohren und auch ihre Herzen vor allen Dingen, damit sie erfahren, was du mit ihnen vorhast und wie sie anderen helfen können. Wir haben von Kranken gehört, von Menschen, die schwer betroffen sind. Bitte sei du auch bei ihnen und hilf ihnen. Lass sie auch erkennen, dass du da bist, damit auch dort wieder Hoffnungsschimmer ist. Denn nichts ist wichtiger, als das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und nicht nur den Tunnel selbst. Und dein Licht, Herr, erstrahlt wirklich auf der Erde. Und so legen wir alle unsere Gebete in das eine Gebet, das Jesus Christus, unser Herr, uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen bitte die Plätze wieder ein und kommen jetzt zu unserem letzten Lied, Shalom, der Herr segne dich, bei dem wir auch die Kollekte einsammeln. Und meine dringende Bitte an alle, die hier nicht im Gottesdienst sein können, auch ihr, die ihr online zugeschaltet seid, habt natürlich die Möglichkeit, eine Kollekte auf dem Überweisungswege zu starten. Vielen Dank schon mal dafür. bitte ich euch noch an euch zu erheben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen die Plätze noch einmal ein und hören auf das Nachspiel.